Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, denn man kann sagen, dass es zurück zu den Wurzeln geht. Ich sitze hier gerade in Unna. Ich sitze beim Tobi Müller im Wohnzimmer. Hallo Tobi.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich, Rick, dass du zu mir kommst.
Tobi leitet die Nachwuchsabteilung beim RSV Unna. Das ist auch der Verein, wo ich angefangen habe. Und ich komme ja gebürtig aus Unna und wir haben ja schon oft darüber geredet, dass wir mal so eine Nachwuchsfolge machen wollen. Und ich dachte mir, ehrlicherweise reden wir oft davon, also Tanja und ich, und wir hören und uns wird auch viel zugetragen von der Rennstrecke, dass es nicht mehr so ist wie früher und man hört die ganzen Geschichten. Aber ich dachte mir, warum nicht mal an jemanden fragen, der wirklich meines Wissens vielleicht sogar die größte Nachwuchsabteilung in ganz Deutschland hat, beim RSV Unna, die ja bekannt sind für gute Nachwuchsarbeit und dass es ein sehr guter und erfolgreicher Verein ist. Und weil meine Wurzeln da halt herkommen, dachte ich mir, komm, frage ich den Tobi. Tobi hatte Bock und ich freue mich jetzt sehr, dass du hier sitzt.
Ja, danke. Ja, ich berichte gerne darüber, was mir so alles auffällt an der Rennstrecke. Leider ist es viel, viel, viel weniger als damals. Das ist schon super erschreckend, das teilweise leider mitzubekommen. Aber ich arbeite daran, dass sich das wieder ändert.
Das ist wirklich aller Ehren wert. Lass uns aber doch trotzdem nochmal mit einer kleinen Schnellfragerunde hier reinstarten.
Ja, gerne.
Damit auch die HörerInnen dich besser kennenlernen. Wie alt bist du, Tobi?
44.
Was machst du beruflich?
Ich bin Angestellter bei den Stadtwerken in Unna.
Wo wohnst du?
In Unna.
Digital oder analog?
Digital.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenuntergang abends beim Radfahren.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Emotional oder rational?
Emotional.
Stadt oder Land?
Stadt.
Bier oder Wein?
Bier.
Das ging ganz schnell.
Ja, klar.
Zukunft oder Vergangenheit?
Ja, Zukunft.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Oh, irgendwo dazwischen.
Scheiben oder Felgenbremse?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Je nachdem, Cross natürlich, Scheibe, auf der Straße geht's auch, finde ich, ohne.
Tubeless oder mit Schlauch?
Ja, tubeless.
Carbon oder Stahl?
Carbon.
Stahl oder Alu?
Alu.
Alu oder Carbon?
Carbon.
Rennrad oder Gravel?
Rennrad.
Aero oder leicht?
Aero.
Indoor oder Outdoor?
Boah, ja, muss ich gestehen, mittlerweile mache ich es auch sehr gerne Indoor. Früher habe ich es gehasst, aber dank Zwift mega gerne auch Indoor, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich ganz oft, da bist du nicht in der WhatsApp-Story oft. Und ich meine, gut, du bist auch ein großer Kerl, bringt ein bisschen Gewicht mit, aber ich bin immer erstaunt, was du da auch für Wattwerte drückst. Also das ist nicht so schlecht.
Ja, muss ich auch wirklich sagen. Ich bin selber erstaunt. Also ich habe ähnliche Werte wie damals, aber auch wirklich nur dank von Zwift und den ganzen Zwift-Rennen, weil ich einfach irgendwelche Rennen fahre und dann wirklich da im Keller manchmal mich völlig verausgabe.
Bahn oder Cross?
Cross.
Bikepacking oder Urlaub ohne Rad?
Bikepacking reizt mich.
Schönste Region zum Radfahren?
War ich letztes Jahr, fand ich, Südtirol.
Sehr, sehr schön. Welchen Drink trinkst du in einer Bar?
Ja, leider immer Bier.
Ganz klassisch Bier. Das war's auch schon mit der Schnellfragerunde. Die wird wie immer hier im Podcast von Breitling präsentiert. Und ich hoffe, man konnte dich ein bisschen besser kennenlernen. Und jetzt können wir so richtig in die Folge starten, denn ich finde, du bist wirklich ein super Gast für so einen Radsport-Podcast, weil, wir haben es am Anfang gesagt, wir kennen uns eigentlich schon ewig, weil als ich angefangen habe mit 11, 12, warst du schon aktiv am Rennen fahren. Damals war das noch so KTAB-Klasse, kann man sagen, würde ich sagen.
Genau, also genau der Bereich bin ich gewesen und mit deinem Vater, wenn er von der Tour de France wiedergekommen ist, dann halt diese Nachtour-Kriterien wöchentlich oder fast alle paar Tage konnte man in NRW ja solche Rennen fahren dann halt. Ne?
Ja.
Und ja, das ist richtig, ich kann mich auch echt noch gut erinnern, in dem Alter mal die ersten Meter mit dir alleine gefahren gewesen zu sein, als dein Vater bei der Tour de France war und ich holte dich dann ab und wir sind dann einfach...
Ja, stimmt, das weiß ich auch noch.
Meine
mit Basti auch zusammen, ne?
Ja, genau. Irgendwo Langstelle runtergefahren und da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ich, also genau, und nicht nur, dass du selber früher Radrennen gefahren bist, du fährst auch heute immer noch Rennen.
Richtig.
Du gibst auch, hast du gerade gesagt, du gibst es dir auch gerne nochmal auf Swift. Hm. Und vor allen Dingen hast du ja auch, wer sich vielleicht so ein bisschen auskennt beim RSV Unna, ich glaube, zu meiner Zeit war vor allem mal Reinhold Böhm noch der, der das geleitet hat und
richtig
viele Talente da ja hervorgebracht hat, der Verein. Und jetzt würde ich sagen, zumindest von außen, kannst du mich gerne berichtigen, hast du ja aber so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen und leitest vor allen Dingen die Nachwuchsarbeit.
Ja, richtig. Also es ist gekommen durch den Tod von Reinhold Böhm, 2016 meine ich war das. Und dann habe ich das halt übernommen. War nie geplant, aber bevor dem Verein es nicht weitergeht, habe ich gesagt, mache ich das, weil ich habe so viel bekommen damals als Nachwuchsfahrer, ob es in Unna war oder in Bielefeld. Da war eh schon immer mein Plan, da irgendwann musste das mal zurückgeben. Und da war die Plattform RSV Unna sehr gut und die habe ich jetzt auch voll ausgenutzt, um weiterhin Nachwuchsarbeit zu machen.
Ja, und als wenn das schon nicht genug wäre, fahren deine beiden Kids ja auch noch Rennrad.
Ja.
Von daher, glaube ich, haben wir wirklich aus erster Hand ganz viele Stories, die du so erzählen kannst. Wirklich von lokaler Ebene, von den Rundstrecken in NRW, manchmal auch deutschlandweit. Und dementsprechend freue ich mich wirklich auf eine Folge, in der ich höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel lernen werde.
Ja, ich berichte dich gerne von.
Lass uns doch mal chronologisch von vorne anfangen. Du hast es gesagt, ich würde mal so sagen, wenn ich mich richtig erinnere, war das so 2005. Das war meine erste Saison im RSV Unna. Im U13, zweites Jahr, ging es da bei mir los. Und ich schwelge einfach mal in Erinnerung. Ich bin ja heute auch schon, wir nehmen hier abends auf, mal kurz zur Info. Und ich bin heute früh schon angereist und bin so 4 Stunden in Sauerland gefahren. Einmal die Möhnesee-Runde, das ist so die klassische Runde hier. Und bin auf jeden Fall sehr nostalgisch, weil gefühlt, ich wohne ja seit 2017 in Köln, aber es ist irgendwie immer noch alles wie früher hier. Die Zeit steht ja so ein bisschen still. Und ich bin auch alleine gefahren heute, dementsprechend kommen dann auch viele Flashbacks wieder hoch von, hier hatte ich mal einen Hungerast oder ich kann mich dann noch an viele harte Trainingseinheiten neben meinem Papa erinnern, der dann einfach gedrückt hat, wo ich schon komplett kaputt war.
Ja. Oder wir auch gemeinsam diese Touren gefahren sind mit deinem Vater, kann ich mich gut erinnern. Oder beziehungsweise dein Vater hat man früher immer getroffen am Möhnesee eigentlich, ne?
Ja, und was ich mir aber auch gedacht habe, ich habe auch den einen oder anderen Hügel deutlich schwerer oder steiler in Erinnerung gehabt.
Es geht mir auch so.
Als der dann in Wirklichkeit ist. Als ich heute wieder da war, da dachte ich so, das war irgendwie früher, war das ein richtiger Berg. Eigentlich rollt man da ganz gut drüber.
Ja. Aber ich kann dir sagen, Rick, von dir erzählen sie ständig, weil wir haben die Eule als Scharfrichter.
Ja.
Und lustigerweise sind wir beide ja damals mal mit Vollgas reingefahren. Du aber gar nicht so genau wusstest, wo startet er, wo endet er. Und das war 2-3 Wochen, bevor du die Tour de France gefahren bist für BMC damals.
Ja. Und dann Giro war das, glaube ich, damals.
Giro? Ja, das war ein Giro.
Ich bin Tour erst bei Katusha gefahren.
Okay, dann war das so. Auf jeden Fall bist du da, ich bin wirklich gut drauf gewesen. Und ich hatte dann noch gesagt, unten dosieren wir noch ein bisschen, sonst wird er zu lang. Aber du bist da so gnadenlos hochgestochen. Ich habe dich gar nicht mehr gesehen. Und meine Zeit war schon gut, aber du hast eine Wahnsinnszeit hingelegt, die bis heute nicht ansatzweise geschlagen worden ist. Das probieren super viele.
Da bin ich auch ehrlicherweise noch stolz drauf. Ich wage mich aber selber nicht so dran. Ich habe immer mal wieder gedacht, so wenn man mal richtig gut drauf ist, so eigentlich sollte ich nochmal hochfahren, aber ich glaube, das war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Die Eule ist ja wirklich so der legendäre Berg hier in der Region.
Ja.
1,2 Kilometer, super steil.
Ich glaube sogar, dass die Deutschlandtour dieses Jahr darüber geht.
Ach krass.
Ja, die geht, glaube ich, doch nach Essen rüber, von Winterberg aus.
Ja.
Und, beziehungsweise wir vom RSV Unna hoffen, dass es darüber geht.
Ja,
weil
cool.
Wir dann natürlich gerne da eine Bergzeit fahren oder irgendwas ähnliches dann veranstalten wollen.
Ja, das wäre richtig cool. Also ich kann mich, jetzt wo du es sagst, ich kann mich sogar noch erinnern, dass die Deutschlandtour ja schon mal darüber ging.
Ja.
Und da haben wir nämlich auch einen Bergzeitfahren gemacht.
Genau. Genau, da ist doch dein Vater auch als Erster rübergefahren. Das weiß ich noch.
Ja, also, ja, das wäre echt witzig, wenn es darüber gehen würde, würde mich auch freuen. Aber genau, lass uns mal ganz vorne anfangen. Ich kann mich wirklich erinnern, U13, zweites Jahr habe ich angefangen, damals mit 12 Jahren.
Mhm.
Und es ging ja so ganz klassisch los, dass man erstmal im November, Dezember sich das erste Mal trifft. Und das Zirkeltraining, immer in der Turnhalle vom EBG, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Und dann war es immer die wöchentliche Ausfahrt, die wöchentliche Vereinsausfahrt. Und obwohl mein Papa Erik Zabel war, der eigentlich Profi war, kann ich mich noch erinnern, dass ich immer ganz schön, ja, es wurde geschmunzelt, als ich das erste Mal da aufgetreten bin, weil meine allererste Vereinsrunde war noch mit einer Jogginghose, weil es kalt war und ich hatte irgendwie nur eine kurze Hose und habe mir so eine Adidas Plastik Jogginghose angezogen und die Socken dann über die Jogginghose und ich dachte, ja, das passt ja so, dann kann ich mitfahren und im Verein wird auf jeden Fall geschmunzelt.
Ja, cool. Ja, ich kann mich auf jeden Fall auch, ich war ein bisschen raus zu der Zeit, weil meine Kinder sehr klein waren. Und hatte mir eine Auszeit genommen, aber ich kann mich erinnern, dass ich gelegentlich mal beim Hallentraining dabei war und wo ich dachte, Mensch, das wird ein Rennfahrer, ich weiß ja nicht so viel, am Rumkaspern war er. Oder wenn ich durchs Dorf gefahren bin bei Kesselbüren, dann saßst du mit Freunden in der Bushaltestelle und hast da eher andere Späßchen gehabt. Da habe ich gedacht, ja, mal gucken, ob er den Dreh kriegt zum Radrennfahrer. Das weiß ich auch noch. Aber vom regelmäßigen Training, da bin ich eigentlich nicht dabei gewesen. Weil, wie du sagst, derzeit war ich Karate-Fahrer und war halt selber unterwegs. Mhm. Ja.
Aber also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich zu der Zeit habe ich wirklich auch, also vom strukturierten Training war das ganz weit weg, was ich da gemacht habe.
Ja, und das soll es ja auch auf gar keinen Fall sein, weil es muss alles über den Spaß kommen. Ne? Und,
100%. Also ich kann mich oft daran erinnern, dass ich mich beim Opa Manni mal getroffen habe, dann bin ich mit dem eine Runde gedreht. Aber es ging meistens immer um, lass uns mal zur Eisdiele fahren und dann esse ich da ein oder zwei Kugeln und dann geht's wieder zurück. Oder man hat sich mit anderen Vereinskollegen, die im selben Alter waren, getroffen und hat dann irgendwie so, man hat ja auch oft dann einfach Tour de France nachgespielt, irgendwo hier im Bornekamp oder so einen Hügel hochgesprintet.
Ja, hoch und ich weiß aber auch noch genau, wie du gerne auch auf Ortsschilder gesprintet bist und ich dann einmal gesagt habe, ab da können wir loslegen und ich natürlich dann so getan halt, als ob ich mit euch sprinte und ich weiß noch, wie du dann aber rechts an mir vorbeigesprintet bist und ich habe gedacht, ja, kommst wie jeder andere Rennfahrer links an mir vorbei und hättest mir fast den Lenker weggerissen.
Ja. Was mir auch gut in Erinnerung geblieben ist, dass ich bei diesen Vereinsausfahrten war es ja immer so, dass wir sind alle zusammen losgefahren und dann wurde immer am Anfang eine kleine Runde gedreht von einer Stunde, so vielleicht so 30 Kilometer für die Jüngeren, dass die dann das Training war beendet und dann sag ich mal die älteren Altersklassen und auch sag ich mal die besseren Phasen einfach länger gefahren und als ich halt angefangen habe, war das für mich so, nach 30 Kilometer war ich fix und alle und wenn wir um Unna gerade Richtung Frönnberg fahren, wo man jetzt so schmunzelt, was ich meinte, das ist eigentlich ein schöner Hügel, das waren wirklich Berge für mich, wo ich nicht klar gekommen bin und ich war dann immer total so. Es war immer einmal die Woche, meistens ja Samstag, oder es war eigentlich immer samstags, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war wirklich immer fix und alle nach diesen 30 Kilometern und konnte gar nicht verstehen, weil es auch dann oft kalt war. Und Radsport ist ja da irgendwie eine andere Sportart. Ich habe vorher Fußball gespielt. Da habe ich mir so, die fahren jetzt noch länger? Warum denn? Das macht ja, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr. So, warum fahren die noch länger? Es ist kalt, ich bin total kaputt. Die Anfänge waren wirklich nicht einfach.
Ja, und das ist ja auch für dich damals sicherlich eine schöne Zeit gewesen, zu sehen, dass es andere Rennfahrer, ältere gibt. Also es war damals schon ohne mich im RSV Unna eine gute Nachwuchsarbeit.
Voll, 100%.
Das motiviert natürlich jeden einzelnen Fahrer, dran zu bleiben, als wenn du wie heute fast jeder für sich alleine fahren muss und wenig lernt.
Ich kann mich auch noch dran erinnern, dass zum Beispiel, ich habe angefangen und da war es ja damals, war Kettler noch Sponsor beim Verein.
Ja.
Und mein Papa wollte mir irgendein Rad aufbauen. Das kam für mich gar nicht in Frage, weil ich gesagt habe, die fahren alle einen Kettler. Ich bin doch jetzt nicht irgendwie der Einzige, der ein anderes Rad hat. Ich will auch das Kettler-Rad fahren. Und später wurde es dann ja Aluna oder Aluna.
Ja.
Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich das wirklich, das kam für mich nicht in die Tüte, dass ich da irgendwie ein anderes einen anderen Rahmen habe als die anderen. Das war wirklich, auch wenn mich heute, wenn ich irgendwie in Interviews oder wo auch immer gefragt werde, so warum ich dann zum Radsport gekommen bin, so naheliegend denkt ja immer jeder, nee, das war der Papa, der ihn da gesteuert hat. Das war ja bei mir gar nicht so, weil ich habe vorher Fußball gespielt, war dann, ich habe glaube ich so ein Dreivierteljahr gar nichts gemacht und ich bin ein bisschen dick geworden und meine Großeltern und Eltern waren so ein bisschen so, ja, willst du nicht vielleicht mal wieder in den Sportverein gehen, willst du nicht mal was machen?
Ja.
Und ich habe super gerne mal Radtouren mit meinen Großeltern gemacht und dementsprechend bin ich dann zum Verein gekommen und da wusste ja auch erst vor Unna viele, viele andere in meinem Alter, die da Radfahren, da bin ich hingegangen. Und warum mich das, glaube ich, so gepackt hat, war gar nicht in erster Linie irgendwie das Radrennen fahren oder das Training. Es waren wirklich die Menschen. Es war so eine Gruppe oder eine Community, wie man heutzutage sagt, in der ich mich direkt wohlgefühlt habe. Und das waren so Gleichgesinnte. Das hatte ich zum Beispiel im Fußballverein nicht so. Und das war für mich, glaube ich, der entscheidende Grund, warum ich beim Radfahren auch geblieben bin. So, weil als junger Mensch hüpft man ja auch manchmal so von Sportart zu Sportart. Und ich habe gar nicht viel rumprobiert, weil ich bin relativ schnell dann bei der zweiten Sportart, das war das Radfahren, hängen geblieben. Und habe mich da super wohlgefühlt, weil es einfach coole Leute waren und ich auch diesen Modus einfach cool fand, dass man, ich bin unter der Woche zur Schule gegangen und hatte dann am Wochenende ein, zwei Radrennen. Und das war immer, jedes Wochenende war wie Klassenfahrt. Und dann kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir auch oft so umliegende Vereine haben ja dann auch öfter so kleine Trainingslager gemacht in den Wochenenden oder ich kann
ja, mich... Ja, am Möhnesee, so habe ich sogar eine Jugendherberge.
Ich kann, oder am Kehl am Rhein fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein. Da haben wir mit RSV auch nochmal Trainingslager gemacht. Dann in Papenburg war ich mal und so diese Wochenenden weg sein von den Eltern, das war für mich immer das Größte.
Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Wurde auch immer viel Blödsinn gemacht. Das war einfach die schönste Zeit, definitiv. Ne? Ich meine, wir sind aber auch immer viel im Breisgau gefahren nach Freiburg. Ich weiß nicht, ob du da auch mit bei warst.
Ich glaube, das war erst nach meiner Zeit. Also ich bin wirklich so mit Lukas Liss und das war ja so, der war ein bisschen älter als ich, aber diese ganze Truppe, dann waren wir auch oft da in, ich glaube, in Werne war immer so im Frühjahr eins und ich war immer in erster Linie dabei dass ich nicht mindestens einmal früher nach Hause fahren musste oder rausgeflogen bin, war eigentlich ein Wunder, weil ich kann mich noch daran erinnern, in irgendeinem Trainingslager haben wir so wirklich so Präsentkörbe bekommen und da wurde eine Präsentation gehalten und das hieß Kanne Brot trunken.
Das ist mir
richtig in Erinnerung geblieben. Ja. Und da hieß es, ja, ihr esst Bananen und es ging so um Ernährung das erste Mal und ich war so, Alter, was ist denn das? Und hab so probiert und das hat wirklich gar nicht geschmeckt.
Ja, das ist heute immer noch der gleiche Zustand. Also mit dem Produkt haben wir heute auch noch zu tun.
Und Kanne Brottrunk wurde dann wirklich, glaube ich, von so 6-7 Leuten zusammengenommen, wurde in so einen Eimer gekippt und mir ist der Name entfallen, aber das waren ja immer so die umliegenden Vereine, auch mit Hombruch und Sturmvogel und alle waren zusammen.
Ja, die gab's ja früher dann wenigstens noch. Richtig. Heute gibt's ja keine mehr.
Richtig, ja, das siehst du, darauf kommen wir später zu sprechen. Und da haben wir auf jeden Fall diesen Eimer so ganz klassisch über der Tür platziert, so halb auf. Und als der Trainer reinkam, ist der runtergefallen über den Kopf.
Das meinte ich ja, dass du genug Quatsch gemacht hast. Das wurde mir immer berichtet. Ich war nicht dabei, aber.
das war wirklich eine herrliche Zeit, muss ich sagen. Ja. Auch so in der Retrospektive, so bis zu den Junioren war es wirklich eigentlich die schönste Zeit, weil ab dann wird es irgendwann mal richtig professionell und richtig hart und dann geht der Spaß ein bisschen weg.
Genau, man konnte entspannt Radfahren, es ging um den Spaßfaktor und das ist auch mega, mega wichtig. Ne? Also es gibt, ich sehe, dass es genug Leute gibt, die schon in der U13 wahnsinnig Gas geben und trainieren, aber wir fahren hier in Unna mit den Kleineren auch eigentlich nur so, dass es halt Spaß macht. Ne?
Ja. Also du hast gemerkt, ich bin gerade ins Schwelgen gekommen.
Ja,
die Erinnerungen kommen hoch, aber lass uns mal zu dir kommen. Du fährst jetzt, wann hast du eigentlich angefangen?
Also ich habe im ähnlichen Alter angefangen. Also ich habe auch mit 13, 14 habe ich in Bielefeld an der Radrennbahn gestanden. Da standen auf einmal 20 andere Jugendliche, geleitet von Henning Tonn. Und es war ähnlich wie bei dir. Ich fand das einfach cool, in so einer Truppe dabei sein zu dürfen. Es wurde eine Runde gefahren nach Bielefeld, raus aus Bielefeld und dann eine 10-Kilometer-Runde. Und wer nicht mehr konnte, musste warten auf die anderen, dann, wenn sie wiederkommen. Und man wurde nach Hause gebracht. Man ist dann natürlich auch immer abgehängt worden zwischendurch. Aber das Miteinander war einfach mega cool und wir sind einfach eine tolle Truppe da gewesen. In Bielefeld ging es dann alles auseinander in Unna wusste man, wird eine tolle Nachwuchsarbeit geleistet. Und dann bin ich mit 15, das ging recht zügig, nach Unna gekommen, in den Verein. Und seitdem fahre ich in Unna und habe dann das, was du da durchlebt hast, 10, 15 Jahre davor durchgemacht. Und da hatte das auch schon der Reinhold Böhm alles gemacht, der dann über die Jahre mit verschiedensten Trainern halt gearbeitet hat hier in Unna. Und das hat einfach mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, ich muss das irgendwann auch mal dann machen halt. Ne?
Das kann ich genauso unterschreiben und auch nachvollziehen. Und als ich angefangen habe, wie gesagt, das war dann 2005, da ging es ja bei dir gerade so richtig los mit der Männerklasse, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau. Und bei uns damals zu der Zeit, es gab 30 Radrennen in Dortmund. Du konntest überall fahren. Ich bin bis U23 Bundesliga gefahren, habe aber den nächsten Sprung dann nicht mehr geschafft. Ich bin zu schwer, vielleicht auch zu schlecht gewesen. Man konnte aber schon sagen, dass man wie so ein Profi auf der Rundstrecke leben konnte. Man konnte richtig Geld damit verdienen. Und das habe ich dann getan, weil das konnte ich ganz gut. Ja. Und wie gesagt, man stand halt nicht wie heute mit 20 Mann am Start, sondern 120 Leute. Man musste auch relativ schnell am Anfang melden, weil sonst war die maximale Starteranzahl nämlich voll. Das kennt man heute gar nicht mehr. Ne?
Ja. Ja. Werbung. Wenn ich lange Grundlageneinheiten auf meinem Programm habe, also ich meine Ausdauer trainieren muss, 5, 6, 7 Stunden einfach durch die Gegend fahren, kann das manchmal ganz schön stumpf sein. Und entweder höre ich da viele Podcast-Folgen oder ich telefoniere auch viel mit meinen Freunden. Wie ich das mache, ist ganz einfach, denn ich habe immer so einen Buffer dabei, also so ein kleines Halstuch. Das ziehe ich über meine Ohren und dann sind meine Kopfhörer plus das Mikrofon unter diesem Buffer und somit können meine Freunde mich gut verstehen und ich habe auch eine Top-Tonqualität. Was man aber vor allen Dingen dafür braucht, ist den richtigen Handytarif, dass man nie in Funklöcher gerät oder dass man genug Datenvolumen hat, um auch all diese Podcast-Folgen zu hören. Und den habe ich nämlich jetzt für euch, nämlich Frank. Frank, das ist der Handytarif, bei dem ihr nach Vertragsabschluss schneller online seid, als diese Podcast-Folge dauert. Ich sag euch, das stimmt wirklich. Und zwar bei Frank, dem wohl unkompliziertesten Handytarif ever. Frank funktioniert ganz einfach per App. Ausschließlich per App, richtig gehört. Der Tarif kostet 10 Euro im Monat. Dafür gibt es eine Allnet-Flat und ganze 7 GB Datenvolumen. Wählt ihr die eSIM, seid ihr schon in 30 Minuten nach Vertragsabschluss online. Keine Lust mehr auf das einfache Leben? Dann lässt sich Frank monatlich per App kündigen. Ganz easy. Gerade hat Frank noch diese sehr, sehr vorteilhafte Aktion. Nutzt bis zum 6.6. unseren Code PLANZ2 bei Vertragsabschluss und ihr bekommt monatlich ganze 2 GB Datenvolumen on top. Dauerhaft. Ihr bekommt also 9 GB für 10 Euro im Monat. Und das im besten D-Netz. Funklöcher waren gestern. Ah, und noch ein kleiner Tipp. Checkt unbedingt noch unsere Frank Landing Page aus. www.frank.de/planz. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Dort erfahrt ihr, wie ihr euch noch mehr Datenvolumen dazu holen könnt. Bei Frank wird nämlich das Freunde-Werben ordentlich belohnt. Ich sag nur, je mehr Freunde ihr habt, denen ihr diesen niceen Tarif auch weiterempfehlen könnt, desto mehr Gigabyte. Werbung Ende. Ich habe es dir ja vorher gesagt, ich habe gar nicht groß vorbereitet, weil es war mir relativ klar, dass wenn wir einmal ins Reden kommen, dass dann ganz viele Erinnerungen hochkommen. Ja. Und wir hatten ja wirklich, also wie viele Männerfahrer waren das damals? Das war gefühlt für mich, waren das 10, 20 Männerfahrer, die der alleine Unna hatte.
Ja, würde ich sagen. Also es war so, ja, definitiv. Wir hatten eine eigene U23-Bundesliga zu meiner Zeit.
Ja.
Wir hatten noch eine Elite-Truppe mit Jens Rischhoff, der noch einfach eine Ecke älter war als ich. Da gehörten aber noch viel mehr dazu. Mich, Halski oder wie sie alle hießen. Ja, und dann halt immer noch genug Nachwuchsfahrer. Also der Reinhold Böhm hat das natürlich 2 Klassen besser gemacht als ich. Der hat, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Der hat nicht, also ich habe jetzt in Anführungsstrichen nur Nachwuchsfahrer. Ja. Mehr schaffe ich einfach gar nicht. Na gut, früher waren einfach auch viel, viel mehr Rennfahrer einfach da. Ne? Heute ist es super schwierig, überhaupt irgendwelche Leute aufs Rennrad zu bekommen. Sehe ich ja leider an der Rennstrecke halt. Ne?
Können wir später auch nochmal drüber sprechen. Aber also ich kann mich auch wirklich daran erinnern, dass was du gerade sagst, kommt mir gerade immer so hoch, dass wirklich, ich fand zum Beispiel das Team König Pilsener immer total cool damals. So,
ja.
Weil die hatten irgendwie so richtig coole weiß-rote Trikots. Und was jetzt Rose ist, war ja früher noch Red Bull. Und die ganz, also das war ja wirklich eine verrückte Zeit. Und du hast es gesagt, die, wo ich dann als U13, U15 Fahrer Rundstreckenrennen gefahren bin, wenn ich da mal mir die Männerrennen angeschaut habe, das war wirklich ein volles Starterfeld, wo ich mir gedacht habe, boah, mit was für einem großen Feld fahren die hier auf der Rundstrecke. Und ja, das waren auch so die Sechstagerennen-Legenden, wie du sagst, die dann im Sommer die ganzen Kriterien gefahren sind. Also mir fällt da gerade einfach mal so an, so Andreas Beikirch, Stefan Parinussa, so die ganzen Legenden einfach.
Bruno Risi war ständig am Start und der kommt ja nicht nur einfach so, weil der dann direkt 250, 500 Euro Startgeld bekommen hat. Da gab es einfach viel, viel, viel Geld und es ging richtig zur Sache auf der Rundstrecke. Es hat natürlich auch mega Bock gemacht.
Glaube ich.
Es ist halt bitter manchmal zu sehen, wie wenig Fahrer in der Elite sind, die ja dann auch vor ein paar Jahren noch Nachwuchsfahrer waren, die es jetzt noch gibt wenigstens, aber ich möchte nicht wissen, was in 5 Jahren los ist. Da wird es keine Elitefahrer mehr geben, weil es ist einfach mega wenig los. Das ist schade. Wobei ich nicht sagen würde, dass ich sehe auch hochkarätige Amateurrennen oder ja. Elite-Rennen. Also die Jungs können richtig Radfahren, die da sind, aber es sind halt leider nicht mehr so viele. Ne?
Ja. Und genau, lass uns nochmal weitergehen. Gab es bei dir mal, also gab es mal Jahre, wo du keine Radrennen gefahren bist oder bist du immer durchgefahren?
Ich bin nur in der Zeit nicht gefahren, wo du im RSV Unna groß geworden bist, okay. Weil meine Kinder, mein Sohn, als der 1, 2 war, kam meine Tochter zur Welt. Ja. Da hatte ich dann echt 3 Jahre nicht laufen gegangen und habe gar kein Rennrad gefahren und dann bin ich wieder zurückgekommen zum Rennradfahren. Also Sport habe ich immer gemacht und
In welche Klasse fährst du jetzt momentan?
Seniorenklasse 2.
Gewinnst auch ab und an mal ein Rennen, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich habe jetzt letztes, ach witzig, also ich habe jetzt das letzte Wochenende im Saarland gewonnen, über Herren. Das kennen sicherlich noch alte Rennfahrer. Da bin ich vor 30 Jahren das letzte Mal gefahren. Und ich habe den Jungs gesagt, das ist ein Klassiker. Die fahren halt BDR-Sichtungsrennen, Bundesliga-Rennen fahren die mittlerweile, meine Großen. Und da habe ich gesagt, wir brauchen ein ordentliches Programm. Wir fahren nach Überherren runter mit Übernachtung. Das ist ein richtiges Radrennen. Ja, dann kommen wir da an den Start. Dann stehen da jeweils in beiden Klassen 20 Männchen.
Ach krass.
Ja.
Beim Sichtungsrennen?
Ja, nein, es war jetzt kein Sichtungsrennen.
Ach so, okay.
Ne? Aber für mich war eigentlich klar, dass da richtig was am Start ist.
Ja, Überherren kennt man auf jeden Fall.
Ja, das kennt man. Ne? Und dann war es ganz witzig. Dann habe ich gesehen, die Jungs starten um 9 Uhr. Und eine Minute davor ist die Seniorenklasse 2 gefahren. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, so einen bergigen Kurs nochmal zu fahren in meinem Leben. Aber weil die Jungs halt da gewesen sind, habe ich gesagt, ich mach das. Und dann haben sie schon gesagt, ja, wenn wir dich überholen, wenn wir dich einholen, fährst du bitte rechts ran und so. Und, ja, keine Ahnung. Aber dadurch, dass ich mit den Jungs halt auch immer alles trainiere, ich war jetzt gerade mit denen auf Mallorca, anscheinend bin ich doch recht fit, aber ich merke das persönlich nicht, weil die mich immer abziehen überall. Ja. Ne? Ja, ich habe das Rennen dann gewonnen. Und die Jungs haben mich nicht eingeholt. War
Erfolg. Ganz, ja. Zweimal Sieg sozusagen.
Ja, genau. Und das Bittere ist, die haben dann in Überherren gesagt, das war das letzte Mal. Nächstes Jahr kriegen sie es auch nicht mehr genehmigt. Denn es stirbt jedes Jahr eigentlich irgendein schönes Radrennen im Moment weg. Und es ist echt sehr traurig zu hören, dass auch dieses Rennen wohl Geschichte ist. Ja. Und ich muss gestehen, danach waren das Juniorenrennen, das von meinen Jungs, das habe ich mir angeguckt. Und da war noch ein Elite-Rennen. Und mit dem amtierenden Crossmeister, ich komme nicht auf den Namen, wie der jetzt gerade heißt.
Sascha Weber.
Ja, Sascha Weber war am Start. Ja. Und meine Herren, das war ein richtiges Radrennen. Da waren auch ganz gute Leute am Start. Das konnte man sich richtig schön angucken. Ein richtig tolles Radrennen. Ja, und sowas ist dann jetzt auch wieder weg, ne? Und es waren 0 Zuschauer da. Es war echt schade, dass diese Sportler nicht mehr dafür geehrt werden, dass sie so ein toll da Radrennen fahren.
Boah, das höre ich auf jeden Fall auch natürlich als, da blutet das Radsportherz.
Ja,
das hört
total, man
nicht gerne.
Total.
Ab wann hast du dann so die Nachwuchsarbeit angefangen, richtig?
Ja, also angefangen habe ich damit, weiß ich noch ganz genau, Herr Böhm war halt verstorben plötzlich und dann haben wir eine Krisensitzung gehabt und keiner hat sich bereit erklärt, weiterzumachen und ich habe gesagt, geht nicht, ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich gesagt, ich übernehme und erst waren wir noch zu zweit, der Buschi hat mir noch geholfen, der ist dann aber nach einem Jahr, glaube ich, ausgestiegen und dann war ich ziemlich alleine mit der Nachwuchsarbeit. Frank Schemmer hat zwar noch den ersten Vorsitzenden mitgemacht, aber die Nachwuchsarbeit habe ich gemacht. Und das ging relativ schnell. Die Idee kam noch von Reinhold Böhm. Wir haben Tatanbahntraining gemacht, immer mit Anfängern. Wir sind immer im Kreis der Kaserne hier in Königsborn gefahren mit Kindern und mit Anfängern, haben Werbung gemacht. Und ich habe direkt 10 Anfängerrennräder gekauft mit Bremsen oben am Lenker noch zusätzlich für die Sicherheit. Ja, und dann haben wir Werbung gemacht und dann kamen erst 2, 4, 6, also es hat sich echt schnell rumgesprochen und das habe ich 2-mal die Woche angeboten und sobald ich gemerkt habe, ich könnte mit denen auf die Straße gehen, dann bin ich mit denen auf die Straße gegangen, was natürlich super gefährlich ist mit Autoverkehr und so, wo ich bei manchmal auch gesagt habe, ey, du bist ganz schön blöd, was du eigentlich hier machst. Aber gut, ich bin das Risiko immer eingegangen. Es ist auch immer gut gegangen in den ersten Jahren. Aber man muss schon echt Nerven haben. Oh, und ich habe da echt ganz viele tolle Kinder dazu bekommen. Dann hatte ich das Problem, ich habe keine Fahrräder mehr. Dann habe ich immer abends privat noch Fahrräder zusammengeschraubt, irgendwelche Räder. Und ja, irgendwann waren dann auch genug Fahrräder da und genug Kinder. Zum Schluss hatte ich zwischen 35 und 50 Kinder. Da habe ich dann aber mittlerweile dann auch schon ein bisschen Hilfe bekommen. Es ist so, dass ich eigentlich, es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwie was für einen Radsport mache, und ich würde sagen auch mindestens jeden zweiten Tag mit den Kindern auf dem Rad sitze. Egal, ob jetzt mittlerweile mit U13-Fahrer, U17-Fahrer oder U19-Fahrern halt. Ne?
Ja. Und alles ehrenamtlich oder wie läuft das ab?
Ja, also am Anfang definitiv ehrenamtlich. Es ist dann einfach so gekommen, dass wir ein paar zusätzliche Sponsoren bekommen haben, Toyota auf einmal aufmerksam auf mich geworden ist und uns einen zusätzlichen Vereinswagen gestellt hat komplett, und ich jetzt mit einem Corolla Hybrid fahre, den ich halt privat nutzen kann. Das meine ich damit, dass es nicht mehr ganz ehrenamtlich ist. Also ich habe ein Auto hier, was ich halt nutzen kann, aber es ist nicht so, dass ich das bezahlt bekomme.
Ja, aber also einfach mal an der Stelle schon mal ziehe ich meinen Hut und größten Respekt. Krass. Und du hast gesagt gerade, du hast mit 2, 4 angefangen, 6, 8, jetzt dann waren es irgendwann 35, 50. Nimm uns jetzt mal, Stand jetzt 2023, nimm uns mal mit, hast du es ungefähr im Blick, die Altersklassen durch, wie viel, wer fährt wo? Also Junioren, U17, U15, U13.
Wer fährt wo? Du meinst
also jetzt... Wie viele?
Ja, das, was ich da jetzt sagte...
Weiblich als auch männlich, ja.
Das, was ich jetzt sagte, war relativ zwischen 2016 und 2019, dass es so viele geworden sind. Ja, ja. Es ist natürlich klar, ein Teil davon hört auch wieder auf, an Rad zu fahren. Ich bin jetzt aktuell, 30 Stück habe ich im Verein, 20 fahren aktiv Rennrad. Okay. Es ist jetzt gerade schwierig, die alle an der Stange zu halten.
Um aber das reicht mir schon, alles cool.
Ja.
Und wenn du sagst 2016 bis 2019, war auch Corona da ein großer Knackpunkt, dass da wieder viele weg sind?
Oh ja, also da muss ich aufpassen, was ich sage. Corona kam dann.
Ja.
Wie soll ich es sagen? Ich habe halt mir richtig Arbeit gemacht. Ich habe über Komoot immer Strecken ausgearbeitet und mit das alles dokumentiert über WhatsApp, denen alles mitgeteilt, wann, wer, wie zum Treffpunkt kommt, und wir sind in Zweiergruppen gefahren.
Krass.
Und ich habe halt vorne immer die größeren Vertrauten reingesetzt. Und dann sind die hier wirklich in 3 Minuten Abständen circa losgefahren. Und ich bin an letzter Stelle gefahren. Und wir sind dann aber viel Cross gefahren. Mhm. Wir sind nicht auf die Straße gegangen und sind von hier aus über Seesäcke Radweg Richtung Halde, Richtung die ganzen Halden, die wir hier haben. Ja. Nüden, Bergkamen. Und das haben wir viel gemacht. Ja, und musste man schon ziemlich tricksen, dass man Training anbieten konnte. Aber
trotzdem, dass du es überhaupt machst, ist ja schon echt...
Ja, ich habe mir auch leider blöde Sprüche anhören müssen, dass ich Outdoor-Sport anbiete mit so vielen. Ja. Es ist natürlich manchmal passiert, dass die Gruppen zusammengelaufen sind, einfach, ne, auf der Landstraße.
Ja, aber ich meine, es ist ja eine komplett gute Intention dahinter, also dass du das machst. Es ist ja nicht eher so...
Ja, war sehr schwierig, das durchzuziehen.
Das meine ich nur, wahrscheinlich hat man ja auch so, ist mir auch so zu Ohren gekommen, dass dann auch die Corona-Zeit natürlich super schwierig war für viele. Gerade wenn ich auch so mit U17ern, U19ern spreche, die damals in der Altersklasse waren, die sagen, ey, da gab es keine Radrennen. Für was habe ich eigentlich auch trainiert? Das hat gar keinen Sinn gemacht, überhaupt Rad zu fahren, weil es gab ja auch keine Radrennen. Wo man sich denkt, das ist schon brutal, wenn du genau da in dem Alter bist, wo dann die wichtigen Jahre kommen und dann fallen einfach alle Radrennen weg.
Ja.
Das gibt dir ja niemand mehr zurück, leider.
Ja, genau. Aber die Gruppe, wie gesagt, die hat sich gegenseitig motiviert.
Das ist cool.
Mit diesen Zweier-Teams immer losgefahren und dann sind wir halt mal auf Strava-Comps gefahren, solche Sachen. Ne? Und ich bin eher wirklich deutlich gewachsen dadurch. Also es ist so gewesen, dass dann auf einmal auch Familien kamen, dass sie Kinder haben, die keinen Sport mehr machen können, weil sie halt Hallensport vorher gemacht haben. Und habe ich gesagt, kein Problem, ich habe ein Fahrrad im Keller für die Kinder. Es ist also auch so, wenn mich jemand anruft, ich habe sofort ein Fahrrad morgen da. Weil wenn die Bock haben, die Kinder auf Rad fahren, dann kann das nächste Woche schon wieder Fußball sein. Man muss sofort reagieren können. Und dann mache ich mir auch die Mühe und fahre am nächsten Tag zu den Kindern privat nach Hause und fahre erstmal mit denen gemeinsam. Weil zu Corona-Zeit konnten wir nämlich auch nicht auf offizielle Plätze wie Tatanbahn und so. Ne? Das musste ich alles im Einzeltraining dann aufbauen. Also das war eine Zeit, wo ich mega, mega viel gemacht habe. Ja, es hat sich dann in dem Sinne halt auch bezahlt gemacht. Erst danach hatte ich dann auch so eine hohe Anzahl an Sportlern, definitiv. Ne?
Aber das ist ein super interessanter Punkt, denn ich glaube, korrigiere mich gerne, falls ich falsch liege, aber da ist ja dann der Erst-Vor-Una oder vor allen Dingen auch in deiner Person, dass ein Verein Räder hat für Leute, oder für den Nachwuchs, die da reinkommt. Das ist ja wirklich die Ausnahme, muss man sagen. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in den meisten anderen Radsportvereinen da draußen ist es leider die Realität, dass da keine Räder vorhanden sind. Was dann, glaube ich, auch so mit der, vielleicht neben dem Straßenverkehr, da hätten wir vielleicht später auch noch drüber sprechen können, der Straßenverkehr und einfach, dass Radsport eine teure Sportart ist, wenn man sich ein Rad, Helm, Schuhe, Klamotten, was da alles rankommt, so muss man sich ja alles anschaffen. Und da ist ja der RSV-Unna einer der wenigen Vereine, die überhaupt Material anbieten. Also auch zu meiner Zeit war das ja damals schon so, dass man wirklich zu günstigsten Preisen Bioracer-Radsachen, also wirklich Top-Qualität, sich erwerben konnte. Und dass es aber auch immer gesagt wurde, okay, wenn da Familien dabei sind, für die es vielleicht schwierig finanziell ist, dann können wir das auch sicherlich irgendwie anders hinbekommen. Ich sehe deine Nachwuchsfahrer alle mit einem Kaskohelm rumfahren.
Richtig.
Ihr habt alle Räder. Ich glaube, von meiner Seite erstmal ein Riesenlob da und du kannst gerne über den Punkt gleich nochmal ein bisschen mehr eingehen, aber ihr seid aus meiner Sicht wirklich der einzige Verein, der die Nachwuchsfahrer und Fahrerinnen so ausstattet.
Ja, also es ist so. Ich muss schon zugeben, das war natürlich, bevor ich angefangen habe, auch schon so. Ich habe es eigentlich nur übernommen. Aber ich habe schon, seitdem ich das mache, so viele Nachwuchsfahrer haben wir hier noch nie gehabt. Mhm. Ich mache es halt echt mit Leidenschaft, ich mache es super gerne. Ich sehe, wenn ich die Freude von den Kindern sehe, ich weiß vielleicht auch, wie man mit denen umgehen muss, weil man selber noch so ein bisschen Rennfahrer ist. Die gucken auf mich hoch. Das macht mega Bock. Aber es ist richtig. Ich habe sofort das Geld, was ich gehabt habe, ich meine, es waren damals 10.000 Euro, sofort komplett in Fahrräder umgesetzt.
Krass.
Ja, ich habe ein kleines Reihenhaus hier, wenn du bei mir in den Keller kommst, dann siehst du nur Fahrräder. Ich glaube, es ist wirklich so, es sind 17 Fahrräder. Hier im Wohnzimmer steht auch gerade eins. Das ist zwar jetzt mein eigenes, aber es vergeht auch kein Tag, wo ich hier an Fahrrädern schraube. Also meine Frau, der muss ich auch ein großes Lob aussprechen, dass sie das alles so mit mir mitmacht. Nicht nur, dass ich eigentlich jeden Tag trainieren fahre mit den Kindern, aber ich schraube auch die ganze Zeit für die Kinder. Und wenn da draußen irgendeiner Bock hat, mich zu unterstützen, zu schrauben oder auch Training anzubieten, ich brauche unbedingt Hilfe, weil ich nicht noch mehr kann. Und ich hätte eigentlich das Potenzial, noch viel mehr Kinder aufzunehmen. Es rufen Leute mich aus Düsseldorf an, aus Osnabrück oder aus Bielefeld und wollen halt hier Radfahren. Aber da sage ich immer, ich kann nur Leute aus Unna nehmen und
oder Umgebung wahrscheinlich auch noch.
Und es ist auch so, dass mich Amateure anrufen. Ne? Also hier, Amateure, wie jeder Männer, also die Bock haben, auf einmal Rennrad zu fahren und wollen wissen, wie es funktioniert. Ja. Hier aus Unna auch welche und auch wirklich direkt aus der Region. Aber ich muss dann immer sagen, es tut mir leid, ich konzentriere mich auf die Nachwuchssportler. Da werden sie jetzt sicher.
Du hast ja auch nur 24 Stunden am Tag, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Du musst
auch arbeiten gehen halt noch, ne? Und ich habe selber so einen wahnsinnigen Bock noch auf
Rennrad. Und du hast noch zwei Kinder auch,
das gibt
auch noch dazu, eine Familie.
Ja, also da muss ich auch sagen, voll cool an meine Kinder. Anfangs waren die gar nicht dabei.
Ja.
Und mein Sohn ist dann irgendwann, war genervt, dass sie immer hier bei uns im Garten stehen und ist dann manchmal mitgefahren, aber es war ihm viel zu viel. Ja, und irgendwann hat er Bock gehabt, auch regelmäßig mitzufahren. Aber war ihm alles zu anstrengend, bis er die ersten Erfolge hatte. Und dann wusste er, wofür es ist. Ja, und meine Tochter habe ich nie gedacht, dass sie Rennrad fährt. Und auf einmal sagt sie, sie will auch mal. Ja, und es ist auch mittlerweile so, ich glaube, ich habe die größte Nachwuchsmädelstruppe überhaupt.
Ja, ja.
Ich habe 10 Mädchen, alle so in einem Alter von 13, 15 Jahre. Und es ist göttlich, die beim Radfahren zu sehen, was sie für einen Spaß haben, wie toll die auf dem Fahrrad mittlerweile sitzen, mit was für einer Ausbildung die schon unterwegs sind, weil die Großen so vernünftig sind, sich um die Kleinen kümmern.
Mhm.
Die merken da schon, was ich hier tue. Und geben mir jetzt auch schon Dinge zurück. Also das ist jetzt über die Jahre so wahnsinnig gewachsen, Das ist der Hammer. Aber ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich auch Angst habe, dass mir das explodiert, weil ich auch schon sehr gestresst oft bin. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ich hetze hier rein, zack, in Radsportklamotten rein, dann ist das Fahrrad wieder nicht in Ordnung. Und dann kommt der Jugendliche und sagt, kannst du mir mal gerade hier was machen, da was machen? Also ja, es kann passieren, dass ich irgendwann auch nicht mehr kann. Ne?
Ja,
ja. Ja, und manchmal darfst du dir auch noch blöde Sprüche anhören an der Rennstrecke. Von wegen, ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Sohn immer in der Mitte auf dem Foto steht und so und dass immer dein Sohn im Vordergrund steht. Und
ja.
Denkst du dann manchmal,
aber. Ja. Also das ist jetzt wirklich nicht mehr das, wo du auch noch drauf achtest. Aber Thema dein Sohn, wenn ich es richtig gesehen habe, ist er ja jetzt auch richtig erfolgreich unterwegs. Deutscher Meister, Vierer letztes Jahr.
Ja, da war ich sogar noch nicht mal dabei.
Wahnsinn, guck mal.
Da bin ich mit den anderen Radsportlern beim Rundstreckenrennen in Bielefeld gewesen und kriege über Lautsprecher mit, mein Sohn ist Deutscher Meister gerade geworden.
Wie cool ist das denn?
Ja, kriege ich jetzt auch noch eine Gänsehaut. Ja. Das ist natürlich schon cool. Ne? Aber mein Sohn sagt dann auch zum Beispiel zu mir, ja, du kümmerst dich immer nur um die anderen, um mich kümmerst du dich nie. Und,
Ey, das ist tatsächlich super interessant, weil ich glaube, das ist ja so dieses Vorurteil Nummer eins, dass wenn der Papa selber Trainer ist im Verein, dass von außen wird gesagt, ah ja, der bevorzugt bestimmt seine eigenen Kids,
ja.
Aber die eigenen Kinder fühlt es, glaube ich, genau andersrum, weil du natürlich darauf achtest, ja. Dass du, also du würdest ja, so wie ich dich auch persönlich einschätze, würdest du ja gefühlt jeden erstmal vor deinem Sohn oder deiner Tochter behandeln, damit gerade das nicht gesagt werden kann.
Genau, das ist schon schwierig, aber selbstverständlich gebe ich natürlich zu, dass wenn es dann im Wettbewerb zur Sache geht, gucke ich natürlich auch auf meinen Sohn.
Ja, das ist ja auch menschlich, also ich bitte dich. Das
gebe ich auch zu. Ne?
Wenn ich manchmal Fotos sehe, wie mein Vater irgendwie auf der Bahn oder so ja. Mal oben in der Kurve stand und ich habe auch, glaube ich, das ein oder andere Radrennen wirklich nur gewonnen oder war vorne mit dabei, weil mein Papa mir vorher gesagt hat, okay, musst genau als Zweiter oder Dritter um die Kurve fahren.
Genau.
Das sind ja Tipps, wenn man die nicht hört oder nicht gesagt bekommt, woher soll man es wissen als Kind?
Mhm.
Und wenn man dann so eine kleine Richtlinie oder so einen kleinen Tipp an die Hand bekommt, das hilft einem natürlich ungemein. Und
ja, ganz genau.
Das ist ja auch völlig menschlich. Das würde ich bei meinen Kindern ganz genauso machen.
Ja, und ich muss auch wirklich sagen, es ist auch so, ich kann das auch alles nur deswegen machen, so viel, weil meine Kinder mitmachen.
Ja,
wenn die jetzt beide kein Rennrad fahren würden, würde es niemals so viel Training geben. Aber es ist natürlich auch Win-Win. Ich bin nachmittags mit beiden Kindern meistens unterwegs und meine Frau hat ein bisschen Ruhe. Trotz alledem muss meine Frau schon mega viel einstecken. Ich bin quasi nicht da.
Nie. Das ist wie bei meinen Eltern. Weißt du, da ist auch immer Diskussion, weil meine Mutter wünscht sich auch mal mehr Zeit mit meinem Vater. Aber mein Vater steht halt auch einfach so gerne in der Garage und schraubt an Rädern rum oder fährt auch selber noch so viel Rad.
Ja, das tut er.
Deswegen, das ist auch, das ändert sich, glaube ich, auch nicht mehr. Wenn du da die Leidenschaft hast, dann lebst du die normal. Nee, aber das ist, ich glaube, du hast mir jetzt schon mal einen richtig guten Einblick so gegeben zu deiner Vereinsarbeit. Lass uns noch zum Thema Straßenverkehr kommen. Weil wir haben vor 2-3 Wochen geschrieben, da war es der erste Unfall, der passiert ist?
Ja, der erste große.
Okay.
Also selbstverständlich, auch am Anfang kostete mich das sehr viel Nerven, dass die jungen Kinder sich alle mal der Reihe nach klassisch aufgehangen haben. Mhm. Ich denke, das weiß fast jeder hier im Podcast, was das bedeutet. Und ich habe auch ständig die gleichen Kinder im Straßengraben gehabt, wo ich genau wusste, dass Reinhold damals die dann nach Hause geschickt hat und hat gesagt, mit dir macht das keinen Sinn. Aber genau die habe ich beibehalten und mich da durchgekämpft und sind heute ganz tolle Radfahrer geworden. Das war schon sehr hart damals am Anfang mit den Anfängern dann auf die Straße zu gehen und ich habe mega, mega angespannt im Training. Ich passe auf, ich gucke auf die parkenden Autos, ob Leute drin sitzen. Ich sage den Kindern immer, ihr müsst das rechte Auge, muss durch das parkende Auto gehen, um zu gucken, ob eine Tür aufgeht. Und ich nach dem Training bin ich heiser, weil ich so viel rumschreie. Ich bin neulich mal alleine mit Freunden gefahren. Mega cool. Völlig entspannt war. Ich konnte mich unterhalten, alles easy. Ne? Ansonsten bin ich halt mega angespannt über das Training. Es gibt mir aber am Ende des Trainings bin ich immer mega glücklich, die Kinder auf dem Rad gesehen zu haben. Und die fahren mega diszipliniert. Ich würde auch total gerne, wenn du morgen noch in Unna bist, mal eine Stunde, wenn du möchtest, mal, dass du mal mitfährst mit uns. Das würde mich sehr freuen, dir mal zeigen zu dürfen, wie die Kinder Rad fahren. Da bin ich echt stolz drauf. Ja, also es passiert äußerst, äußerst wenig, merkwürdigerweise. Aber vor 4 Wochen knapp bin ich nur mit Mädels unterwegs gewesen, fahre mit meiner Tochter vorne in der Führung, super schönes Wetter, 15 Grad Sonnenschein,
Wir fahren bestimmt 35 um eine langgezogene Linkskurve und uns kommt ein Auto entgegen und will einfach in, und aus unserer Sicht eine Linkskurve, und er will nach links wiederum, also der aus seiner Sicht nach links abbiegen, fährt einfach komplett durch unsere Gruppe. Und ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass er die Vorfahrtstraße einfach verlässt und uns nicht sieht. Die Sonne stand tief, er hat uns einfach nicht gesehen, war 17 Uhr, also noch taghell. Ja, ich bin übers Auto geflogen, die anderen Kinder sind ins Auto reingerast. Ich habe gedacht, meine Tochter liegt unterm Auto.
Eieiei.
Also für einen kurzen Augenblick war mein Leben beendet. Aber wir sind alle heile geblieben einigermaßen. Wir sind zwar alle im Krankenhaus gewesen. Danach musste ich erstmal auch wieder klarkommen. Es geht dann doch schneller, als wie man glaubt. Aber wenn das jetzt bis jetzt alles gewesen ist, bei den Tausenden von Trainings, die ich bestimmt schon gemacht habe,
in den ganzen Jahren.
Toi, toi, toi.
Ja, aber das ist ja, wenn man, also wenn das jetzt auch vielleicht Leute hören, Eltern oder auch Jugendliche, die selber sich denken, okay, will ich anfangen? Ich glaube, das sind so die beiden Killer-Momente Nummer 1 und 2, würde ich sagen. Das Thema 1, natürlich Straßenverkehr, dass auch Eltern bei dem, was draußen los ist, da muss man auch sagen, zum Glück ist Unna ja eher eine ländliche Region, es gibt den einen oder anderen Feldweg, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Eltern sagen, okay, Straßenverkehr, wenn dann meine Kids 12, 13, selbst 15 oder jugendlich älter alleine draußen Radfahren, habe ich ein mulmiges Gefühl bei. Konnte ich früher nie verstehen, als meine Eltern das zu mir gesagt haben. Wenn man da selber mal Papa ist, kann man das nachvollziehen. Und das zweite Argument, da hatten wir ja gerade schon mal kurz drüber geredet, ist einfach dieses Materialthema. Was es, glaube ich, einfach unglaublich schwierig macht, heutzutage noch so viel Nachwuchs ranzubekommen, aber deswegen da für dich und für den Verein einfach mal ein Riesenlob an der Stelle, für das, was ihr macht, für das, was du machst, und das ist echt aller Ehren wert.
Ja, ich muss aber auch betonen, ich bin es nicht nur alleine, ne? Also ich habe auch noch einen Vorstand, der da ist, der Hans Kuhn, der ist ja bekannt, der macht das mit mir, der macht, hat zwar mit dem Training nichts zu tun, aber alles andere macht der im Verein. Ich habe noch einen Co-Trainer, der hat zwar keine eigenen Kinder, die selber Rennrad fahren, das ist das Problem, dass er dann natürlich verständlicherweise einfach nicht so viel Zeit dafür hat, und er hat aber mal auch noch einen anstrengenderen Job als ich, der hilft mir schon gelegentlich, ne? Aber das ist Tropfen auf einen heißen Stein bei so vielen Kindern. Wenn ich da mehr Betreuung hätte, wird einiges mehr funktionieren. Aber du sagtest eben gerade schon, wer uns so unterstützt hat. Da hat mir der Dennis Nentwich, der Co-Trainer ist, hier bei mir halt auch schon und mir geholfen. Wir haben zum Beispiel den Laufradhersteller Leze bekommen, die uns jetzt auch unterstützen, weil sie das total toll finden, so, was wir hier machen in Unna halt. Und Casco hat der Dennis Nentwich auch alles in die Wege geleitet, weil wir haben uns gesagt, wenn die Kinder bei uns anfangen, die dürfen nur anfangen, wenn sie direkt einen richtigen Helm bekommen, sonst fahren die nicht bei uns. Und dieser Casco-Helm ist kein 0815-Helm, der ist schon sehr, sehr vernünftig. Und wenn die seitlich wegrutschen, dann gibt's auch direkt einen neuen Helm. Das ist alles mit Casco besprochen. Das ist schon toll, dass die uns da alle so unterstützen halt, ne?
Und ich meine, der Podcast hat ja auch einige Partner. Dementsprechend, ich glaube, der RSV Unna und allgemein Nachwuchsarbeit ist super wichtig. Und wir hören ja gerade, wie schwierig das jetzt schon ist und wie schwierig das auch in der Zukunft werden wird. Von daher auch, ich weiß ja, dass auch viele Radsportbegeisterte und auch viele, die vielleicht irgendwo an wichtigen Positionen bei Sponsoren sitzen könnten, wenn die das jetzt hören und ihr euch denkt, eigentlich, anstatt irgendwie jemand anders oder wen auch immer zu sponsoren, Nachwuchsarbeit im Verein, gefühlt den nächsten deutschen Toursieger vielleicht zu sponsoren von Kinderbeinen an, das ist eure Chance. Ich glaube, RSV Unna, muss man nur googeln, dann kriegt man direkt einen Kontakt raus. Ich werde sicherlich auch mal deine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann, in die Shownotes packen.
Ja, gerne auch unser Instagram-Konto vom RSV Unna.
Ja, dem folge ich ja auch schon. Genau, RSV Unna packen wir auch rein. Also wenn da sowohl Manpower, du hast gerade gesagt, jemand, der Tobi unterstützen will beim Schrauben, beim Training leiten oder auch Sponsoren gerne, meldet euch einfach. Ich glaube, das ist hier wirklich ein Projekt, wo es sich lohnt, zu helfen.
Ja, da würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn das klappen könnte. Ja, es ist auch, wie gesagt, am Anfang alles spaßig mit den Kindern, die können auch alle bei mir bleiben, die kriegen auch von mir die Unterstützung, wenn sie nur auf Spaßrad fahren wollen. Die müssen meiner Meinung nach nicht alle Rennradfahrer werden. Mich freut es, wenn sie gut ausgebildet werden auf dem Fahrrad und irgendwie für sich später dann immer noch diesen Sport weitermachen. Ja. Wer dann halt weiter will,
Der kriegt von mir dann ab der U17, U19 dann schon strammeres Training mit Intervallen und längeres Training. Ich fliege mit den Jungs nach Mallorca, jetzt das zweite Mal schon, und es werden auch so Trainingslager gemacht. Das läuft auch alles. Und meine Ältesten sind jetzt in die U19 gekommen und sind alle in der Radbundesliga NRW aufgerutscht und aufgestellt halt auch. Ne? Also und der Trainer, der war auch mein Trainer früher, der Horst Strunk, der rief mich aus dem Trainingslager an und sagte, wow.
Kenn ich auch.
Kennst du auch, Horst?
Ja, klar. Ne?
Und er sagte, wow, Tobi, die sind super ausgebildet, wie die Radfahren. Damit hatte er gar nicht gerechnet. Er hat sie nämlich erst nicht nominiert, aber dann hatte sie live gesehen, hatte sie alle drei erstmal nachnominiert.
Perfekt.
Also das ist schon, glaube ich, cool, was wir hier machen. Ja. Und ich weiß halt, weil ich nun mal Rennfahrer bin und immer noch Rennfahrer bin und auch war, das ist schon viel wert. Ich weiß halt, wie es geht. Ne? Und
natürlich.
Das macht mega Spaß. Ich würde halt super, super gerne noch viel, viel mehr machen. Ja, ja. Und es muss, wir reden jetzt hier über den RSV Unna, das muss gar nicht unbedingt der RSV Unna sein. Es ist auch so, dass ich mich jetzt zum Beispiel gerade mit den Gütersloher treffen möchte, weil da hapert so ein bisschen mit der Nachwuchsarbeit. Die fragen mich ja auch alle, wie ich es mache. Wie kann das sein, dass du in Unna so viele Leute bekommst und wir kriegen das alle nicht hin? Also es gibt genug, die das auch versuchen. Und ich unterstütze sie auch gerne. Und wenn ich jetzt Leute aus Bielefeld höre, hier und da Probleme, dann sage ich so, ja, aber nicht zu mir kommen, geht nach Gütersloh oder sonst wohin. Weil es ist mittlerweile so, dass es ein Gütersloher Verein oder auch ein Büttgen keine Konkurrenz mehr ist. Man muss miteinander, man ist ja froh, wenn man jetzt wirklich an der Rennstrecke Konkurrenz am Start hat. Also wir reden wirklich darüber, dass in der U17, U13 vielleicht 10, 15 Fahrer am Start sind.
Krass.
Mehr, auf gar keinen Fall mehr.
Krass, ey, das ist auch für mich nicht vorstellbar, weil wenn irgendwie NRW Cup früher war, stand ja da auch 80, 90, 100 Kids vielleicht manchmal am Start und wir sind um die Ecken gepäst. Also Das ist echt krass für mich, das zu hören.
Ich denke mal, du wirst es auch noch erlebt haben, dass es eine norddeutsche Meisterschaft gab.
Ja, klar.
Und eine süddeutsche.
Westfalen-Meisterschaft gab es sogar früher.
Und du musstest Punkte sammeln, um dich zu qualifizieren für die norddeutsche Meisterschaft.
Richtig.
Jetzt kann jeder Start gehen bei der deutschen Meisterschaft. Und du hast trotzdem vielleicht 60 oder 80 Leute am Start bei einer deutschen Meisterschaft. Krass. Mehr ist das nicht. Ne?
Und ich wollte gerade auch noch auf den Punkt, wo du gesagt hast, mit der Bundesliga, dass deine drei Jungs, deine drei Junioren in einem Bundesliga-Team sind. Ich weiß ja auch noch, was mir das früher gegeben hat, wenn du erst auf Vereinsebene gefahren bist. Ich weiß noch ganz genau, erste Mal Top 10 irgendwo. Ich weiß noch, wie mich das Jana Schemmer, wie die mich immer, Jana Schemmer auch, die war auch im Verein, ich habe den Namen verwechselt. Simona Janke aus Wuppertal.
Ja.
Die hat mich immer abgezogen in der U13. Das hat mich verrückt gemacht. Und so ein kleiner Junge, es kann doch nicht sein, dass ich von einem Mädchen abgezogen werde. Die hat immer alles gewonnen. Und das war so verrückt. Und dann irgendwie das erste Mal Top 10 fahren. So, oh, guck mal, ich bin jetzt hier irgendwie rang. Ich weiß noch ganz genau, bist du bei Radnet draufgegangen? Hast die Ergebnisse geguckt, dann hast du auch, wie du gerade sagst, bist du bei Radnet drauf. Und dann wirklich so, wenn du Radrennen geschaut hast, und das muss man ja dazu sagen, ich war immer in der privilegierten Lage, dass, wenn ich nicht mit dem Verein gefahren bin, dass ich auch meine Mama oder mein Opa mich immer bringen konnte. Und da war wirklich so, ja, teilweise so, okay, fahren wir nach Wuppertal zum Rennen oder fahren wir nach Herford oder so Sachen halt.
Das ist
die Qual der Wahl. Und dass man wirklich Wochenenden durchtakten konnte, schon so richtig wie jetzt bei den Profis im Rennprogramm, dass man 2-3 Monate im Voraus genau wusste, ich fahre genau die Rennen jedes Wochenende.
Ja.
Und dann auch so dieses so, dann kam irgendwann mal der erste Sieg in meinem zweiten Jahr. Und wie du sagst, da wurde man, das war für mich das Größte, dann bin ich in den NRW-Landeskader gekommen, dann nach Büttgen, dann Trainingswochenende. Und irgendwann bei Junioren war es irgendwann mal die deutsche Meisterschaft, deutsche Nationalmannschaft. Und auch erstmal auch deutsche Meisterschaft fahren. Das sind so diese ganzen kleinen Meilensteine, die man dann gemacht hat, wenn man dran geblieben ist. Das hat einem ja so viel gegeben, man war so stolz darauf. Von daher, ist es total crazy, zu hören, dass das sich so geändert hat mittlerweile.
Werbung. Also so oft wie dieses Frühjahr musste ich meine Regenjacke, glaube ich, selten aus dem Schrank holen. Ich bin zwar das eine oder andere Mal auch auf der Rolle gefahren, aber auch ziemlich oft draußen bei kalten Temperaturen und im Regen habe ich mich auf mein Rad ja wirklich gequält. und Stunden bei miesem Wetter draußen verbracht. Aber zum Glück wird es ja jetzt endlich mal schöner. Es ist April, es wird langsam wärmer, die Sonne kommt öfters raus. Und wenn ich mal so Bilanz ziehe, obwohl das so ein verregnetes Frühjahr und auch der Winter nicht so wirklich top war, bin ich eigentlich, würde ich so für mich sagen, gut und fit durchgekommen. Sehr happy darüber. Und ich würde mal behaupten, das liegt auch an meiner Morning-Routine, also an meiner AG1-Morning-Routine. Einfach einen Messlöffel AG1-Pulver und 250 Milliliter Wasser in den Shaker kurz schütteln und dann geht das runter und ich habe meinem Körper direkt einen Boost gegeben für den Tag. Denn die Alltagsherausforderungen als Familienpapa, aber eben auch als Profisportler sind nicht immer oft zu meistern. Da bleibt auch manchmal was auf der Strecke. Also ich kann mich auch nicht jeden Tag oder ich schaffe es einfach manchmal nicht jeden Tag, mich perfekt zu ernähren. Und genau da hilft mir AG1 aus der Patsche. Denn wenn ich das nehme, bin ich da sicher, dass mein Körper genau das bekommt, was er braucht. Ich nehme AG1 also, um Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, das ist AG1. Ganz entspannt nach Hause könnt ihr euch AG1 auch liefern lassen. Es gibt auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, komplett risikofrei, zwei Monate lang testen. Also informiert euch doch einfach mal auf athleticgreens.com/planz. 90 Tage lang komplett risikofrei testen, unterstützt auch du deine Nährstoffversorgung mit AG1. Kann ich euch wirklich raten, ans Herz legen, empfehlen. Exklusiv für PlanzWert-HörerInnen gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf athleticgreens.com/planz. Findet ihr wie immer in den Shownotes. Checkt das aus. Werbung Ende.
Ja, die Frage ist halt, wie kriegt man es hin,
ja, dass
es schon wieder ändert halt. Ne? Also ich habe den Eindruck, das Ehrenamt ist super schwierig geworden. Also jeder ist irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Oder die älteren Herrschaften haben es, glaube ich, früher viel lieber gemacht mit dem Ehrenamt. So ist mein Eindruck. Ja. Also ich ist schade.
Du weißt es besser als ich. Also das wäre ja auch so meine Frage gewesen, weil wenn man dir jetzt zuhört, einmal noch vielleicht, bevor wir drüber reden, was man ändern kann oder woran es vielleicht liegt, gib uns doch mal jetzt einen Status quo. Ich habe gerade gesagt, Dortmund, Hombruch, Sturmvogel, alles so Vereine, die für mich, ich weiß auch hier, Werne,
Dortmund-Brakel,
Witten, einfach so, das waren, also wir reden jetzt gerade einfach nur aus der Dortmunder und der Unner Region, das waren so, ja, das waren Vereine, die kannte man. Das waren alles bekannte Vereine. Nimm uns mal mit, wie ist die Rennsituation? Wie viele Radrennen gibt es ungefähr noch? Wie viel sind es weniger als damals? Und bei Vereinen dasselbe?
Ja, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, in Dortmund, hatte ich ja eben schon mal angedeutet, circa 30 Radrennen hat es gegeben. Das werden viele noch wissen.
Ja.
Es gibt, sage und schreibe, ein einziges noch in Dortmund-Hombruch. Ja. Da kann man froh sein, wenn sie es dieses Jahr wieder ausgestattet kriegen, veranstalten. Dann habe ich gehört, die Niere ist natürlich dieses Jahr noch, aber wenn wir Pech haben, ist es auch das letzte Mal.
Oh.
Ja, weil es da wiederum keine Leute mehr gibt, die Rennen, also diese Kommissäre, die da stehen, gehen in Rente. Und es gibt keine neuen, die das machen. Es gibt einfach keine Leute mehr, die da Lust zu haben vielleicht, wie auch immer. Die fragen mich jetzt, ob ich nicht Eltern bei mir im Verein finden kann, die da eine Ausbildung zu machen.
Oh, krass.
Ja.
So. Ja, und also Niere, nur mal kurz zur Erklärung, das ist auch hier in der Dortmunder Region so die Sommerbahnmeisterschaft. Immer Dienstagabend gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das war damals so. Jetzt ist das immer Donnerstagabend, alles einen Abend, alle Rennklassen zusammen, weil es einfach auch
nicht mehr so viel gibt. Ich wollte gerade sagen, früher war ja Nachwuchs dienstags und ältere Altersklassen donnerstags, ja, ne? Ja,
genau. Ey, ist alles auf einen Tag und alles auf einen Tag und U13 bis einschließlich U17 fahren gemeinsam, damit die da wenigstens irgendwie auch wiederum 15 Leute in allen Altersklassen zusammenkriegen.
Ist ja Wahnsinn.
Und ich stehe da eigentlich mit mehr als Fauna und noch 2 oder 3 Konkurrenten.
Ja.
Das ist natürlich auch total bitter für die anderen Kinder. Es ist nicht schön. Wir sehen dann halt auch zu, dass wir nicht als Team irgendwie fahren oder wie auch immer. Es war mal eine Zeit lang so, dass die Bielefelder einige Leute mit vorbeigekommen sind, aber es ist natürlich auch immer ein Riesenritt für die 100 Kilometer unter der Woche. Und dann dürfen die U19er mit den Amateuren fahren. Und dann hast du da geht's noch, da stehen so 30, 40 Leute am Start, das ist schon okay.
Ja,
aber das stirbt aus.
Und also du sagst, Vereine sterben weg.
Ja.
Die
ja, Rennfahrer und Rennfahrerinnen sterben natürlich dadurch auch weg. Leute, die das Ehrenamt machen, Kommissäre, also einfach alle Positionen, die dafür nötig sind und dadurch dann im Endeffekt auch die Rennen fallen weg. Und
fallen weg.
Du sagst, die Prognose in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht, ist eher schwierig.
Ganz schwierig, ganz schwierig. Ich habe gestern noch mit der Susanne Wienand gesprochen. Die ist eine junge Frau, die sich echt, die motiviert ist und was machen möchte. Ne? Das hört man immer wieder aus über ihr raus. Die, genau solche Leute braucht man. Davon gibt es aber jetzt nur eine zum Beispiel. Ne?
Ich muss auch da mal ganz sehr, sehr lobend den Lennart Klein erwähnen, der mich auch immer wieder antextet oder sagt, ey, wir müssen da was machen. Schon mal, wir zwei sind doch auch so groß geworden. Das stirbt weg. Dem blutet auch immer das Herz. Und da war es ja auch so, die haben ja jetzt in Köln letztes Jahr zum ersten Mal das Radrennen veranstaltet.
Ja, da konnten wir leider nicht kommen.
Ja. Und aber da war zum Beispiel, wenn man da mal so in der Interna drin ist, das ist ja noch ein weiterer Punkt, was, wie schwierig es Vereinen gemacht wird, ein Radrennen zu veranstalten.
Ja, ja.
Das ist ja das nächste Problem.
Ja.
Die Bürokratie in Deutschland und auch die Kosten, die damit hinkommen. Also früher, es wurde mir gesagt, gerne, ich glaube aber, dass ich es richtig wiedergebe. Früher war es zum Beispiel so, dass die Kölner Vereine, also diese Straßenschilder zum Beispiel, wenn man sagt, okay, hier ist abgesperrt von so und so, hier nicht parken, da sind die Parkplätze, diese ganzen Schilder zum Beispiel. Da konnte man was mit Edding draufschreiben, dann konnte man es abwischen und dann konnten sich die Vereine diese teilen für die Radrennen.
Ja.
Jetzt wurde es in Köln geändert, dass die bedruckt werden. Das heißt, man kann die immer nur für einmal benutzen und dann wieder nicht, also man kann die nicht mehr weitergeben. Mhm. Und dieses Bedrucken kostet Hunderte, Tausende Euro, wo dann ein Verein sagt, okay, ich kann das Rennen nicht mehr veranstalten, weil ich diese Schilder nicht bezahlen kann.
Ja.
Also da sind wir angekommen. Ist ja verrückt.
Ja, es ist so. Völlig verrückt. Also auch Genehmigungen für Straßen, eine Vollsperrung muss es dann geben und früher war es alles deutlich einfacher. Das ist wohl auch ein Grund, wieso es in Überherrn das Rennen nicht mehr gibt, weil Straßengenehmigungen da nicht mehr so leicht zu bekommen sind.
Also kann man in der Zukunft wahrscheinlich nur noch bei IKEA auf dem Parkplatz ein Rennen veranstalten am Sonntag, wenn der IKEA-Chef, der jeweilige IKEA-Chef Radsport-Fan ist.
So ungefähr. Ne? Also ich befürchte, dass die Zukunft der Kinder so aussieht, dass es keine Rundstrecken vielleicht noch, aber eine richtige Straßenrennen
wie
Überherrn oder den Ritterpreis in Dortmund oder das große Rennen Dortmund-Brakel am Flughafen entlang nach Schwerte rüber. Mhm. Sowas gibt es nicht mehr. Krass. Werden die auch nicht mehr kennenlernen, die Kinder.
Das ist
ganz, ganz bitter. Ja, in Köln sieht es ja ähnlich aus. Früher gab es Köln Schuld frechen, wenn ich das den Kindern sage, die wissen gar nicht, was ich meine. Das ist Wahnsinn.
Und jetzt so ein bisschen die Frage an dich. Was siehst du da am Horizont? Gibt es irgendwas, wo du sagst, also es ist ja jetzt sehr ernüchternd, wenn man das auch hört. Gibt es irgendeinen Silberstreif am Horizont? Oder eher nicht?
Ja, ich sehe ein paar Vereine. In Waltrop tut sich was. Wie gesagt, man spricht viel miteinander und versucht sich gegenseitig zu helfen. Die Büttgener machen ganz viel tolle Arbeit. Eigentlich schon. Es sind aber halt eine Handvoll Vereine nur und es werden nicht alle erreicht. Leider gehen die Lizenzanträge, habe ich gehört, nochmal weiter nach unten hier in NRW. Also es sieht düster aus. Also
du sagst, Vereine zusammenschließen, beziehungsweise nicht
miteinander.
Nicht zusammenschließen, aber das wollte ich sagen, miteinander. Dass Vereine sich gegenseitig unterstützen mit Maßnahmen. Siehst du irgendwie vielleicht den BDR? Was kann der denn machen? Ich meine, das ist ja der Bund Deutscher Radfahrer.
Ja.
Das ist ja der Chef von ganz oben.
Ja, also
dem müsste ja vor allen Dingen daran gelegen sein, das zu ändern.
Das Einzige, was ich manchmal höre, dass ich tolle Arbeit mache und klopfen mir auf die Schulter, wenn sie mich mal irgendwo sehen.
Ja.
Aber das war's dann auch schon. Wirklich Unterstützung kommt da nicht.
Ne? Ja.
Also ich kriege dann nur so kluge Sprüche, ich soll meine Kinder auf die Bahn bringen. Von NRW und auch von BDR.
Ja.
Das mache ich sogar. Ich fahre mit den Kindern jetzt über den Winter, fahre ich nach Büttgen.
Und das ist eine Stunde, mal ganz entspannt. Eine
Stunde.
Ein Weg.
Im Ruhrgebiet brauchen wir ja.
Früher war es eine Stunde.
Also das machen wir mittlerweile auch. Ich besorge den Bahnrädern. Das habe ich die ersten Jahre nicht getan, weil ich das nicht hintereinander bekommen habe.
Das ist ja ein Riesenaufwand. Das
ist ein Riesenaufwand, aber ich habe halt auch einige Kadersportler und damit die halt auch im Kader bleiben, müssen die halt auch auf die Bahn. Also eigentlich wird er von mir immer noch mehr gefordert.
Wahnsinn.
Nee, wahnsinnige Unterstützung von BDR-Seite kann ich nicht sagen, bis auf, dass sie mir sagen, ich soll mehr auf die Bahn gehen.
Ja gut, und
oder wenn, man, also NRW
wenn, man,
auch.
Wenn man da ganz ehrlich ist, das kann ich auch mal so sagen, ist es ja auch einfach nur mit dem Hintergedanken, weil umso mehr Fahrer du auf die Bahn bringst, umso mehr Fahrer gibt es vielleicht in der Nationalmannschaft, die Medaillen holen. Und das ist wieder wichtig für den BDR, um dann beim DOSB die Kohle abzukassieren. Also das ist der einzige Grund, warum die zu dir sagen, bring mal Fahrer auf die Bahn. Ja. Und mal ehrlicherweise menschlich gesagt, oder von aus Fahrersicht, ich habe ja genau diese Entscheidung als Juniorenfahrer zum Beispiel getroffen, als ich aus den Junioren rausgegangen bin, war damals Bahnkader oder Straßenkader, wo ich gesagt habe, so, ich bin bis hier in Bahn gefahren, jetzt fahre ich 2 Jahre für Rabobank, weil ich will Straßenprofi werden. Ich will ja in dem Sinne... Es war meine Entscheidung, dass ich auf der Straße fahren wollte, weil ich Profi werden will, weil ich
auch Geld verdienen
will. Und ich wollte nicht auf der Bahn bleiben, weil da kannst du vielleicht auch 5-mal Weltmeister und Europameister werden. Und ich will da niemandem zu nahe treten. Das ist super erfolgreich und das ist auch sehr, sehr schön. Aber es war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte Straßenprofi werden, weil das für mich einfach lukrativer war. Und ja, also da muss ich ein bisschen schmunzeln natürlich, wenn man dann dir einfach nur sagt, bring die mal auf die Bahn, weil das ist aus meiner Sicht sowohl für die Fahrer und Fahrerinnen nicht die richtige Entscheidung, weil man eher Straße fahren sollte oder Cross oder was auch immer, weil die Bahn stirbt ja auch aus, wenn das so weitergeht und das sagen sie dir nur, weil sie das aus eigenem Nutzen sagen.
Habe ich dir jetzt nicht vorher gesagt, wir haben uns vorher nicht abgesprochen.
Nee.
So wird es wohl sein. Habe ich jetzt nicht gesagt, ja.
Nee, also ich will dich da auch gar nicht irgendwie in eine falsche Lage bringen. Das ist komplett meine Meinung und das, was ich sage.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich wollte gerade sagen, das will ich nur mal kurz sagen. Aber da, ich glaube, die Leute vom BDR, die den Podcast hören, die wissen ja, dass ich öfter mal da schieße.
Ja. Ja, meine Kinder zum Beispiel fahren mega, mega gerne Cross. Und ich habe mega, mega Aufwand gehabt, die mal auf die Bahn zu bekommen. Und die Hälfte will auch nicht. Und wir fahren im Winter einfach leidenschaftlich gerne Cross, weil es ist auch für mich viel, viel einfacher als auf der Straße bei Nässe, Glätte, Herbst mit den Blättern und so. Ne?
Ja. Und schau dir doch mal ehrlicherweise den Radsport heutzutage an. Da ist ein Wout van Aert, ein Van der Poel und ein Pidcock. Was machen die denn im Winter?
Ja.
Die fahren alle Cross.
Ja.
Also wenn ich jetzt jugendlicher Fahrer wäre, würde ich auch sagen, warte mal, voll geil, was die machen. Die fahren Cross und dann fahren die Straße auch noch gut. Also da hätte ich auch Lust drauf.
Ja.
Und wenn du dann noch, also gerade aus Unneraner Sicht, wenn du dann einfach auf dein Crossrad oder dein Gravelrad, was auch immer steigen kannst, und fährst hier direkt in die umliegenden Wälder und Feldwege, ist halt gut. Wenn du aber erstmal 1,5 Stunden irgendwo hinfahren musst, um dann im Kreis zu fahren und dann wieder 1,5 Stunden zurückzufahren,
so sieht's
ist
aus.
Der halbe Tag im Arsch.
Ganz genau. Und ich habe dann ja auch noch andere Sportler hier in Unna, die ich nicht trainiere in der Zeit, weil nicht alle mitkommen können halt. Ne?
Ja,
also ich sportlich gesehen, es sind jetzt ein paar Jungs auf der Bahn. Ich sehe wahnsinnige Fortschritte bei den Sportlern. Das ist nicht verkehrt, aber der Aufwand ist halt mega. Ne? Also
richtig.
Da zum Beispiel, wenn ich da zum Beispiel 2 Erwachsene hätte, die immer die
hinbringen
könnten, die wirklich mehr wollen, talentiert sind und auch wirklich irgendwo hin wollen.
Ja, ja.
Die müssen da ja auch hingebracht werden.
Richtig.
Unter anderem mein Sohn will da hingebracht werden. Ja, aber ich kann ihn nicht hinbringen, weil ich mit den anderen hier trainieren fahre. Solche Situationen gibt es auch.
Und versteht mich nicht falsch. Ich hatte auch das Glück, dass ich da zum NRW-Training immer, das war glaube ich auch dienstagsabends im Winter immer, dass ich da hingebracht wurde. Und mir hat Bahnfahren auch immer super viel Spaß gemacht. Und das ist auch eine super Schule. Aber in den heutigen Zeiten kann ich total verstehen, dass man sagt, ey, der Aufwand und Ertrag ist einfach nicht im Verhältnis bei sowas. Naja, Tobi, lass uns aber nicht irgendwie weiter so eine negative Stimmung abdriften, beziehungsweise die kommt ja von meiner Seite, aber trotzdem. Mir hat es bis hierhin, warte, ich schau mal ganz kurz, wie lange wir schon aufnehmen, mir hat es bis hierhin schon super viel Spaß gemacht. Ey, wir haben schon eine Stunde gequatscht, Tobi.
Oh.
Nee, alles gut. Von meiner Seite, gibt es noch irgendwelche Themen, wo du drüber reden willst? Weil für mich war es schon super lehrreich. Und wenn ich wirklich eine große Bitte habe an die Leute, die das hier hören, ist es wirklich, ich bekomme es ja mit, wenn ich deinen WhatsApp-Status sehe oder auch mal beim RSV-Unna so sehe, was passiert. Du hast es gerade immer angesprochen mit dem Trainingslager Mallorca. Richtig professionell mit Drohne seid ihr da sogar rumgeflogen.
Ja, ich habe gesehen, du hast auch gerade Drohnenaufnahmen gemacht an der gleichen Stelle. Ich habe echt ein paar coole Jungs dabei. Den Enkel von Reinhold Böhm zum Beispiel, den Max, der nimmt im Training eine Drohne hinten in der Trikottasche mit. Der andere Junge nimmt die Fernbedienung mit. Und der dritte Junge nimmt die Verpflegung für die anderen 3 oder 2 Jungs mit. Also die helfen sich gegenseitig Und dann wusste ich davon gar nichts. Dann packen die auf einmal eine Drohne dann da aus und machen solche Aufnahmen.
Das feiere ich aber.
Und der fliegt mit mir bei dieser 360-Grad-Kurve, fliegt die Drohne mit unter der Unterführung mit durch. Und der steht einen Kilometer weiter irgendwo und guckt auf sein kleines Handy und hat die so gut im Griff. Und die machen zum Beispiel auch diesen Instagram-Account von uns. Das mache ich alles gar nicht, weil das gar nicht so mein Ding ist. Ja, das machen meine Jugendlichen. Also ich habe da auch wirklich Glück, dass ich so tolle Kinder habe. Die zum Beispiel sind die fast auch alle auf einer Schule. Die sind auch auf der Schule, fahren die auf einmal von der Schule aus zu einer deutschen Mountainbike-Meisterschaft und holen da direkt eine Medaille, weil das einfach so ein tolles Team ist. Ne? Ja. Und auch da wächst das. Dadurch kam das auch, dass noch mehr Kinder von der Schule kommen und hier mir fast die Bude einrennen. Also es gibt ja auch Kinder, wo ich sage, tut mir leid, ruft mal morgen nochmal an. Dann rufen sie halt nicht mehr an. Ja. Das habe ich halt auch gelernt. Du musst halt sofort reagieren. Also ich komme gar nicht nach. Ich könnte noch viel mehr Kinder hier haben. Halt, ne? Und würde ich auch gerne. Ja,
und aber das ist der Punkt. Erstens die Freundschaften, die du da ansprichst, dass Leute aus der Schule zusammen anfangen Rad zu fahren, das sind, ich kenne es ja von mir persönlich auch, das sind ja Freundschaften, die fürs Leben entstehen. Also
absolut.
In dieser jugendlichen Zeit, was da passiert, das ist ja so krass wichtig. Und wenn du da so eine gemeinsame Sportart ausübst, das ist echt Gold wert fürs Leben. Und der nächste Punkt, wo ich gerade sagen wollte, ich finde es so cool, die Geschichte, dass die da die Drohne einpacken, weil ich meine, ich bin ja auch sehr Social Media affin, mache da viel, investiere da auch viel Zeit und Aufwand rein, weil es mir auch Spaß macht. Aber weil ich auch genau daran glaube, dass wenn du zum Beispiel coole Fahraufnahmen machst und die postest, das sind, ich meine, da sind die Kids halt, die sind bei Instagram. Ja,
absolut.
Die sehen das und die bekommen vielleicht Bock aufs Radfahren.
Ja, ja.
Und da, mir geht es ja genauso. Mir als Profifahrer wird ja auch von älteren, konservativen Teamchefs gesagt, ey, fahr mal Rad. Hör mal auf hier mit der ganzen Handy-Dudelei da so ungefähr, fahr einfach mal ein bisschen Rad und konzentrier dich aufs Wesentliche. Aber da muss ich sagen, ey, das ist einfach nicht zeitgemäß, Leute. Ihr müsst auch ein bisschen an Marketing denken und ein bisschen, wie ihr die jungen Leute ranholt. Und also, dass mein Opa das vielleicht nicht cool findet, ist ja egal, aber die jungen Leute, das ist die Zielgruppe, die so Sachen sehen und sagen, ey, weißt du was, ich finde irgendwie Radfahren oder Rennradfahren ist irgendwie cool, lass das doch mal ausprobieren.
Also ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen alternativ eigentlich lange unterwegs war und das ja auch hier nicht so aufgefallen ist, was ich in Unna mache. Erst als ich dann mit so vielen Kindern mit bleichem Trikot an der Rennstrecke aufgetaucht bin und habe das dann auch jetzt mal so langsam kapiert, dass man Instagram-Account machen muss und was da noch alles zugehört. Und wie gesagt, die Kiddies, ich habe das den Kiddies abgegeben und ich das fluppt
da, auf einmal. Da machst du alles richtig, weil die sind da eh viel besser als
das du. Das ist der Leute. Wahnsinn. Es ging eigentlich los, dass wir an der Möhne über die Brücke gefahren sind und da hat uns ein Motorradfahrer überholt mit einer Helmkamera. Und das muss irgend so ein Internet-Instagram-Star gewesen sein. Wir haben dann auf einmal 4 Millionen Klicks gehabt auf dieses Video. 4 Millionen. Also weil er uns nachgeäffert hat und dann so mitgetreten hat als Motorradfahrer. Und und dann klingelte ständig mein Telefon, ob ich das gewesen wäre bei der Truppe halt. Ne?
Ja,
so ging das allmählich dann halt los. Ne?
Sehr gut.
Ich muss auch zum Beispiel, wo du gerade sagtest, dass es die Truppe so miteinander so cool ist und dass das Freunde fürs Leben sind, das ist absolut so. Ne? Also die machen so viele tolle Sachen neben der Rennstrecke miteinander und ich habe dann zum Beispiel so einen wie den Jon Knolle oder den Justin Wolf hier bei mir, die dann gelegentlich mit den Jungs mittlerweile schon trainieren fahren und die auch sagen, wow, toll, tolle Ausbildung, machen das toll. Und Jon Knolle meint auch, boah, er wäre so neidisch, er wäre früher immer alles alleine hier in Unna gefahren und dass die Kindies das gar nicht zu schätzen wissen, dass die so toll miteinander hier, was sie miteinander einfach haben. Ne?
Ja, das ist Gold wert. Ich meine, bei mir war es ja dasselbe. Ich, das sage ich mit voller Überzeugung, zum Radfahren, zum Training ist ja Unna der bessere Standort als Köln zum Beispiel. Aber ich bin nach Köln gegangen, natürlich auch wegen dem Leben, weil ich die Großstadt cool finde, aber vor allen Dingen auch wegen der Trainingsgruppe, weil André Greipel jeden Morgen oder jeden Abend geschrieben hat, ey, morgen um 9 Uhr ist Abfahrt und dann wusste ich, ey, cool, da steht jemand mit mir und dann ist Nils Pullet noch mitgekommen und dann ist irgendwann Juri Hollmann gekommen und dann sind auch viele Amateurfahrer da. Das war ja für mich auch ein Grund, der mich aufs Rad getrieben hat. Ich in meinen 3-4 Jahren, wo ich bei BMC war oder noch bei Katjuscha, ich hatte, Lukas List bin ich oft auch am Anfang mitgefahren, aber es hat sich ja dann auch irgendwo dahin entwickelt, dass ich auch fast immer alleine gefahren bin. Und dann kannst du die schönste Trainingsregion der Welt haben, wenn du immer alleine unterwegs bist, dann hängt es ja auch irgendwann aus dem Hals raus.
Definitiv.
Und ich meine, der Punkt auch mit den Freunden, den du hast, ich meine, du bist es, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, du bist doch wahrscheinlich auch noch mit ganz vielen Jungs von früher richtig gut connected.
Ja.
Oder?
Ja, klar.
Das meine ich aber, das sind Freunde, das werden Freunde.
Das sind meine besten Freunde. Ja. Also definitiv.
Das verbindet.
Also,
Ja, es ist so. Also diese Bielefelder Truppe, wo ich groß geworden sind, ob es der Marcel Klöpping ist, der bei Alpecin ist, der sicherlich bekannt ist, der ist einer aus diesem Team. Ja. Ne?
Mega.
Und sind alle irgendwie im Radsport geblieben einfach. Ne? Und ja, das ist so. Das sind die besten Freunde, ja. Ja.
Ey, Tobi, also für mich persönlich war das wirklich eine sehr, sehr inspirierende und schöne Folge. Danke für dich und alles, was du tust. Also wirklich, da kann ich nicht nur einen Hut ziehen, sondern eigentlich ganz, ganz viele. Und ich wiederhole den Appell einfach nochmal. Egal ob Sponsoren oder wenn das irgendjemand hört, der irgendwie auch mit anpacken will, der mit helfen will. Hier ist wirklich ein Projekt, wo es sich richtig lohnt. Wir packen alle möglichen E-Mail-Adressen, Instagram-Account, alles, was dazu gehört, in die Shownotes, da könnt ihr euch das auch mal angucken. Und mich würde es wirklich freuen, wenn ich im Nachgang der Folge irgendwie hören würde, dass das auch euch nochmal hilft und auch dir
gerne, verrichte ich dir.
Das würde ich sehr, sehr gut finden. Und ja, einfach auch an dich, Tobi, vielen, vielen Dank und größten Respekt gerne. für das, was du machst.
Danke, Rick.
Die letzten Worte gehören dir.
Ja, Rick, war super schön, mit dir mal wieder zu sprechen. Du bist ja sehr, sehr viel beschäftigt. Also wir haben uns ja, glaube ich, echt das letzte Mal gesehen, als du nicht Profi mehr warst. Seitdem bist du ja einfach mega cool unterwegs. Und ich finde das echt cool, was du da aus dir gemacht hast. Also mega. Ja, vielen Dank.